Uns fällt ja auf, wenn wir die Zeitung lesen oder heute Newsangebote online oder die Tagesschau gucken, dass es auf der einen Seite Themen gibt, die offenbar sehr populär sind, die immer wieder und wieder die Schlagzeilen füllen oder in Nachrichten vorkommen. Es gibt aber auf der anderen Seite eben Themen und Thematiken, die offenbar wenig oder zu wenig oder häufig auch gar keine Chance haben, in den Nachrichten zu landen, weil sie vielleicht zu kompliziert sind für Journalisten oder für Leser, weil sie nicht so populär sind, weil sie vielleicht unbequeme Wahrheiten aussprechen. Und wir stellen eine Tendenz fest, das kennen ja auch viele Leserinnen und Leser, dass ein Thema eine Zeit lang die Schlagzeilen beherrscht und dann einfach verschwindet, obwohl das Problem, der Konflikt, die Auseinandersetzung eigentlich weitergeht. Wir haben aber schlicht keine Chance zu erfahren, wie es weitergeht, weil es wird nicht mehr darüber berichtet.
Ich habe auch bei der Debatte immer öfter das Gefühl, dass die Medien sich noch mehr mit sich selbst beschäftigen. Also eine Woche lang stoßen alle in die eine Richtung in das Horn und in der nächsten Woche stoßen sie dann in die entgegengesetzte Richtung beziehungsweise machen eine Schlagzeile daraus, wie sie falsch berichtet haben.
Das ist das berühmte Rudelverhalten von Journalisten. Das ist ja schon legendär. Man achtet natürlich im Journalismus schon sehr stark darauf, was machen die anderen. Das geht so weit, dass mir mal die Redaktionsleiterin der Heute-Nachrichten vom ZDF sagte, natürlich gucken wir um 18.45 Uhr RTL aktuell und wenn die einen anderen Aufmacher haben, als wir ihn geplant haben, schmeißen wir unseren über den Haufen, weil es kann nicht sein, dass RTL irgendein Thema auf eins setzt, das bei uns unter ferner Liefen läuft. Also diese Neigung, sich konsonant zu verhalten, wie man in der Kommunikationswissenschaft sagt, also das zu tun, was alle tun, ist im Journalismus unheimlich stark.
Recherchen gehören da dann weniger dazu, deswegen arbeiten Sie an diesen Vernachlässigten, obwohl weniger ist auch übertrieben, einfach so, dass ein gewisser Mainstream vorhanden ist. Sie haben jetzt für 2015, also jetzt im Februar, haben Sie die vernachlässigten Nachrichten für 2014 rausgebracht. Was waren das für welche zum Beispiel?
Wie kommt überhaupt so eine Liste zustande? Man kann über unsere Website www.nachrichtenaufklärung.de Themen vorschlagen. Jeder und jede in der Bevölkerung sind aufgerufen, uns zu schreiben, wenn sie das Gefühl haben, irgendein Thema wird von Medien, vom Journalismus zu wenig aufgegriffen. Und wir haben studentische Rechercheteams an vielen Hochschulen von Hamburg und Bremen bis runter nach München, die diese Geschichten nachrecherchieren und gucken, ist da was dran und kann man wirklich sagen, dass die vernachlässigt sind. Dann bleiben in der Regel so 30, 40 Geschichten über und daraus wählt dann eine durchaus namhaft besetzte Jury eben die Top 10. In diesem Jahr hatten wir, aber das hängt eben immer auch sehr stark mit den Einreichungen zusammen, so einen auffälligen Schwerpunkt auf Netzthemen und Computer- und Datensicherheitsthemen. Aber es war eben auch das Jahr des NSA-Skandals und die Sensibilität eben auch bei Leserinnen und Lesern und in der Gesellschaft ist offensichtlich deutlich höher geworden, was solche Themen angeht. Und deswegen will man darüber mehr erfahren, als der Journalismus uns vielleicht bietet.
Woran liegt es, dass solche Themen dann häufiger nicht die Schlagzeilen dominieren? Ist das zum Teil einfach von den Redaktionen keine richtige Ausstattung in Sachen Netzpolitik zum Beispiel, dass die Journalisten da die Bildung nicht mitbekommen? Oder ist es Ablenkung oder einfach falsches Aufmacher in dem Sinne, dass man da auch noch ein bisschen mit Meinung machen möchte?
Also wir stellen schon fest, dass Themen, die insbesondere wissenschaftlicher oder technischer Natur sind, es schon besonders schwer haben, weil entweder schon die Redakteure an ihre Verstandes- und Verständnis- und intellektuellen Grenzen kommen oder die Redakteure Angst haben, dass die Leser vielleicht einem Thema nicht mehr folgen können. Und dazu zählen natürlich insbesondere auch Computer- und Netzwelt-Themen, die natürlich immer auch etwas mit vielen englischsprachigen Ausdrücken zu tun haben, zum Teil kompliziert, eben auch technischen und softwaremäßigen Gegebenheiten, die man als Journalist ja auch erstmal aufarbeiten und erklären muss. Und diese Mühe scheuen sich dann die Kollegen doch offenbar manchmal.
Ein ähnliches Klärungsproblem findet man ja zum Beispiel bei Datenschutzthemen. Eine dieser Schlagzeilen war die ständige Überwachung in Skigebieten. Ist Datenschutz auch mittlerweile etwas, was immer weniger in die Medien kommt, deswegen...
den Eindruck haben wir in der Tat, dass da Datenschutz langweilt offenbar. Jedenfalls die Redaktion inzwischen so ein bisschen. Es gibt dann diese großen Geschichten, ob das die Kinderpornoskandale sind oder eben die Snowden-Veröffentlichungen. Aber die vielen kleinen Geschichten im Alltag, die mit unserer eigenen Lebenswelt zu tun haben, wie zum Beispiel Überwachung in Skigebieten, diese Geschichten werden eben nicht oder nur sehr, sehr selten erzählt. Und deswegen wollen wir da besonders darauf hinweisen.
Sie geben jetzt auch seit diesem Jahr den Günter Wallraff-Preis aus. Günter Wallraff ist, soweit ich das gelesen habe, auch Mitglied bei Ihnen, beziehungsweise sitzt in der Jury für die vernachlässigten Nachrichten. Was ist dieser Günter Wallraff-Preis und wofür wird er verliehen?
Der Günter Wallraff-Preis ist ein Preis für Journalismuskritik. Journalismuskritik ist ja momentan auch sehr, sehr modisch und das nicht erst seit diesen dämlichen Pegida-Demonstrationen. Und wir möchten mit diesem Preis darauf hinweisen, dass Kritik auch vom Wortsinne her erstmal nichts Negatives ist, sondern kritisieren heißt beurteilen, heißt beide Seiten einer Sache oder eines Sachverhalts sich ansehen. Und wir möchten Leute auszeichnen, die mit dem Journalismus kritisch, also abwägend und beurteilend umgehen und seine Leistungen, seine Qualitäten zeigen, aber eben auch zeigen, wo diese Qualitäten vielleicht eben beeinträchtigt sind oder doch deutlich verbessert werden müssten. Und so ein Preis fehlte bisher und deswegen haben wir den als Initiative Nachrichtenaufklärung gestiftet.
Diesen Preis hat jetzt Floskelwolke bekommen. Ich habe mir die Seite mal angeschaut, es stehen einfach nur Wörter in einer großen Cloud, spricht man Neudeutsch. Wie kann so etwas aktuelle Medienkritik sein?
Die Floskelmolke macht genau das, was sie in ihrem Titel verspricht. Die zeigt nämlich, dass viele Journalisten nicht sehr wortgewandt sind, sondern sich eben sehr abgegriffen auf Floskeln bedienen, die häufig völlig falsche Bilder vermitteln von dem, was ausgedrückt werden soll. Der große Journalismuskritiker Karl Kraus sagte mal, hinter jeder Gedankenlosigkeit steckte mal ein Gedanke. Das Problem ist, wir können die Gedanken nicht mehr wahrnehmen, wenn sie sich hinter Floskeln und abgegriffenen Phrasen verstecken. Und darauf weist die Floskelwolke hin und das in einem tagesaktuellen Ranking. Und das ist schon wirklich ein verrücktes, auch journalismuskritisches Tool, mit dem man gucken kann, was sind die Floskeln, die heute Morgen im deutschen Online-Journalismus besonders verbreitet sind und wie sollte man besser sagen. Also das ist ja eben genau das, was wir meinen. Es wird nicht nur kritisiert, sondern es wird auch gezeigt, wie kann man es besser machen. Und das ist eine ganz besonders große Leistung, die Floskelwolke hier erbringt und erschien uns deswegen besonders preiswürdig.
Jetzt arbeiten Sie als Initiative Nachrichtenaufklärung auch mittlerweile mit der Nachrichtenabteilung vom Deutschlandfunk zusammen. Ist da eine Beeinflussungsgefahr da, dass man sich diesen Kritikpunkt dann nicht mehr anschaut, ob man sie kritisieren kann, den Deutschlandfunk, oder ist es eher Consulting? Oder wie stellt sich so eine Zusammenarbeit her?
Wir hoffen sehr, dass es eine Beeinflussung gibt in dem Sinne, dass Deutschlandfunk sich der Themen und Geschichten annimmt, die wir veröffentlichen und natürlich auch die Kritik zu Herzen nimmt, die wir vielleicht mit einem Preis für Journalismuskritik aussprechen. Und die Jury der Initiative Nachrichtenaufklärung setzt sich natürlich neben Wissenschaftlern aus vielen gestandenen Journalistinnen und Journalisten zusammen, die für die verschiedenen Verlage und Medienhäuser arbeiten. Und eines der Mitglieder arbeitet eben beim Deutschlandfunk und hat dort diese Zusammenarbeit lanciert. Wir hoffen und werden in der Zukunft versuchen, unsere Themen dort auch tatsächlich im Programm unterzubringen. Unsere Beobachtung ist, dass wir zwar diese Top Ten veröffentlichen und diese Top Ten dann auch als Top Ten, als Ranking gerne veröffentlicht wird, aber die Veröffentlichung geschieht so als Medienkuriosum. Was die Redaktionen trotzdem nicht machen, ist die einzelnen Geschichten hernehmen und mal beleuchten und in den Fokus setzen. Und deswegen suchen wir uns Medienpartner wie den Deutschlandfunk, die als öffentlich-rechtlicher Sender eben auch die Möglichkeiten und Ressourcen haben, zu sagen, komm, wir veröffentlichen diese Geschichten als Geschichten und zeigen mal, was dahinter steckt. Und von daher profitieren, glaube ich, beide Seiten sehr, sehr stark davon.
Jetzt steht die Sommerpause wieder bevor. Da könnte man jetzt entweder die vernachlässigten Themen abgrasen oder man könnte wieder über Schildkröten berichten. Was würde Ihre Erfahrung sagen?
Es werden die Schildkröten werden, weil Schildkröten sind sehr langsam. Das entspricht dem Recherchetempo vieler Journalisten. Und Schildkröten sind einfach. Die sind nicht kompliziert. Oder der Alligator im Badesee und was so die Sommergeschichten der vergangenen Jahre mehr waren. Gerade auch im Sommer geht die Neigung ja sehr stark zurück, sich etwas komplizierterer oder wissenschaftlicherer oder komplexerer Themen anzunehmen, weil man irgendwie denkt, die Leute sind eh im Sommermodus und wollen hauptsächlich seichte Unterhaltung und vermischte und Panoramameldungen lesen. Das ist ganz besonders bedauerlich und führt dazu, dass zum Beispiel viele Zeitungsabonnements gerade in den Sommermonaten gekündigt werden. Die Zeitungsverleger behaupten dann immer, das hätte damit zu tun, dass die Leute in den Ferien nicht eine ungelesene Zeitung weiter bezahlen wollen. Das mag sein, aber ich glaube, es liegt zum Teil auch daran, dass die Zeitungen im Sommer eben sowohl was den Umfang als auch was den Inhalt angeht, sehr, sehr dünn werden. Und da würde ich Ihnen tatsächlich empfehlen, mal auf die Website www.nachrichtenaufklärung.de zu gehen und sich bei unseren Themen und Geschichten, die wir recherchiert haben, freizuhalten. Dann werden auch die Zeitungen in den Sommermonaten vielleicht wieder etwas gewichtiger.